okay, da ist eine Person, die jetzt zum dritten Mal, habe ich gefragt, und die ist immer noch ohnmächtig. Und dann beim vierten Mal greift er mir halt in die Schulter und sagt so, sei stark, die Person hat es nicht überlebt.
Letzte Woche hat Alex uns den ersten Teil seiner Geschichte erzählt. Wie er als 21-Jähriger in Australien aus Versehen einen Unfall verursacht hat.
Aber dann kommen dir einfach die Tränen runter, du hast so ein Kloß im Hals und bist halt einfach so, was soll ich gerade tun? Und du denkst halt drüber nach, okay, was bedeutet das jetzt gerade für mich?
Wenn euch die Geschichte nicht bekannt vorkommt, dann hört zuerst den ersten Teil von letzter Woche an. 5 Monate später sitzt Alex in einem australischen Gerichtssaal, in einem Glaskasten. Er hat die große Hoffnung, freigesprochen zu werden. Schließlich war der Unfall nur ein Fehler. Ohne es zu bemerken, ist er fast eine Minute lang auf der falschen Straßenseite gefahren. Jetzt im Gerichtssaal geht die Verhandlung weiter. Alle stehen auf und der Richter schaut Alex an. Hi, ich bin Lisa Sophie und in dieser Folge hören wir, wie Alex die Zeit im Gefängnis erlebt hat. Ich frage mich, wie es für ihn war, für einen Unfall eingesperrt zu sein, den er nicht mutwillig verursacht hat. Und es geht darum, wie es für Alex nach dem Gefängnis weitergegangen ist. Wie kann er mit der Schuld leben, dass wegen seinem Fehler eine Frau gestorben ist? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Was ist dann passiert?
Gefühlt hat es 5 Minuten gedauert und hat er gesagt, ja, trotz seiner ganzen Referenzen ist eine Person dabei umgekommen und das hat halt Konsequenzen so. Und dann hat er gesagt, okay, es sind 4 Monate, also beziehungsweise 2 Jahre und nach 4 Monaten bin ich dann auf Bewährung theoretisch freigekommen.
Was ist in dem Moment durch deinen Kopf gegangen, als du das gehört hast?
Und jetzt? Also wohin jetzt? Werde ich jetzt abgeholt? Werde ich jetzt, also was muss ich jetzt machen? So, ich sitze da in meinem Glaskasten und denke mir so, okay, dann geht die Tür auf, dann kommt halt irgendein Polizeibeamter, sagt so, ja, komm mit. Halt auch relativ kühler Typ, ne? Dann gehst du rüber ins auf die Wache, die ist halt genau nebenan, durch so einen Gang durch. Dann sagt er, was hast du für eine Klamottengröße? Dann sage ich L. Dann sagt er, alles klar, warte hier. Dann ziehst du deinen Anzug aus, bist nackt, stehst da im Kalten, dann bringt er dir dein Zeug, dann ziehst du es an. Dann sagt er, okay, komm, ich führe dich in die Zelle, dann sitzt du in der Zelle, dann kommt er 4 Stunden später wieder, sagt, hier, du kannst jetzt nochmal mit deinem Anwalt reden, mit deiner Mutter reden und dann redest du das erste Mal mit deiner Mutter durch so eine Glasscheibe.
Natürlich vollständige Traurigkeit, vollständige Hilflosigkeit, aber man ist dann erstmal starr. Also ich war starr.
Das ist Barbara, Alex' Mutter.
Und die haben mich dann zum Alex reingelassen, was absolut verboten war. Und ich glaube, das war vielleicht eine halbe Stunde später und da saß der Alex schon in Gefängnisklamotten da, hinter einer Glasscheibe. Und dann haben wir, glaube ich, noch 5 Minuten gesprochen, aber wir saßen ja beide da und sind uns die Tränen runtergelaufen. Und da habe ich nur gesagt, wir werden sicherstellen, dass wir wissen, wo du bist und wir werden den Kontakt mit dir wieder aufnehmen und es wird alles gut und es sind nur 4 Monate und es wird wieder gut werden.
War schon immer wichtig, ne? Weil an sich hast du dann nochmal ein vertrautes Gesicht gesehen. Also ich weiß ja gar nicht, wo ich hinkomme, wo ich, sage ich mal, die nächsten 4 Monate wohne. Ich weiß ja wirklich nichts. Und dann habe ich einfach gepennt auf den Schock. Das weiß ich noch. Und irgendwann kam er und gesagt, hier, wir müssen jetzt los. Und dann habe ich mich hinten in so ein, an sich wie so ein Pickup gesetzt. Hinten haben die wie so eine, ja, Gefangenen-Transportzelle, Handschellen nochmal angezogen, ne? Und dann sind wir einfach losgefahren. Und ich wusste ja nicht, wohin. Saß hinten drin und dachte mir so, was mache ich hier? Wie gehöre ich in diese Situation rein? Habe ich es verdient?
Hast du dich das da schon gefragt?
Was bringt mir das? Was bringt mir jetzt 4 Monate im Gefängnis?
Also du hast dir schon die Frage gestellt, ob das gerechtfertigt ist?
Ich habe mir auch die ersten 2 Wochen, glaube ich, gedacht, hier wird jemand kommen und sagen, die haben sich es nochmal anders überlegt, das macht ja gar keinen Sinn.
Wirklich?
Das ist ja nur Steuergeld, was rausgehauen wird für dich.
Warum hast du das gedacht?
Weil ich mir dachte, ich werde ja jetzt nicht zum besseren Menschen, weil ich mir denke, ich habe einen Fehler begangen, den ich machen wollte oder weil ich mich in diese Situation dafür entschieden habe, eine Handlung auszuführen, sondern es ist einfach nur ein Unfall, der passiert ist, weil ich nicht aufgepasst habe kurz. Und im Endeffekt würde ich ja sagen, ich passe ja, oder man passt ja als Mensch immer auf. Vielleicht jetzt noch mehr als davor. Aber im Endeffekt ist ja nicht so, dass ich meine Lektion lernen musste. So habe ich mir gedacht. Aber im Endeffekt habe ich mir dann auch gedacht, ja, es ist jemand ums Leben gekommen, das muss irgendwie Konsequenzen haben. Die werden sich da schon gehörig Gedanken gemacht haben drüber. Und jetzt schauen wir mal, wie es wird.
Ich bin gespannt, ob du heutzutage anders über dieses Urteil denkst. Darüber reden wir nachher noch. Konntest du überhaupt so richtig realisieren in dem Moment, was da passiert ist? Weil du hattest ja eigentlich die Erwartung oder die Hoffnung, sage ich mal, ich fliege jetzt nach Hause.
Im Endeffekt wusste ich, okay, ich bin jetzt safe, ne? Ich habe jetzt was, worauf ich mich, sag ich mal, freuen kann. Also, sag ich mal, die Entlassung. Und dann sitzt du da halt in diesem Transportwagen und denkst dir so, wo bin ich? Wer bin ich? Wo komme ich hin? Was erwartet mich jetzt? Werde ich irgendwelchen Gangs begegnen? Werde ich irgendwelche Probleme haben? Werde ich verprügelt? Muss ich nackt duschen mit irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Zellen?
Hattest du Angst vorm Gefängnis?
Ich würde nicht sagen, dass ich Angst hatte, weil ich glaube, ich damals auch schon mir selbst bewusst war, wie ich wirke auf andere Leute oder wie ich wirken kann auf andere Leute. Und tatsächlich wurde ich dann auf die Wache gebracht und habe dann mit Fat Tony, das war ich heute auch so einfach so ein großer Italiener, eine Zelle geteilt. Und der hat mich dann so ein bisschen eingewiesen, hat dann so ein bisschen erzählt, so läuft's im Gefängnis. Du wirst keine Probleme haben, du bist groß. Du machst einen gewissen Eindruck auf die Leute, ne? Die meisten Leute hier sind kriminell, auch weil sie sich selbst unsicher sind, vor allem die Drogenleute, ne? Und wenn da jemand daherkommt wie du, der einen Eindruck macht, wie du es tust, dann wirst du keine Probleme haben.
War es so, wie du es dir vorgestellt hast, als du im Gefängnis warst?
Ja, jeder stellt sich ja Gefängnis, glaube ich, anders vor.
Echt, glaubst du? Ich glaube, die meisten Leute stellen sich es ähnlich vor, weil wir durch Serien und Filme so geprägt sind.
Ja, die Leute sind sehr voreingenommen.
Ja.
Dadurch, dass ich dann auf der Wache den Fat Tony hatte, und der mir so ein bisschen, der war immer ne, drin, draußen, der hat dann auch gesagt, hier, du wirst wahrscheinlich jetzt erstmal ins Brisbane Correctional Center kommen, das ist so ein Transitgefängnis, von da aus wirst du nach Woodford kommen. Mein Werdegang im Gefängnis hat er mir schon prophezeit.
Vorhergesagt,
ja, ja,
krass.
Er hat in seine Glaskugel geguckt und hat mir dann auch Kontakte gegeben, hier, sprich mit Marcus, ich sag so, wie soll ich denn Marcus erkennen, ja, der hat ein Gesichtstattoo. Sprich mit dem, wenn du da ankommst.
Das heißt, du bist dann da hingekommen und bist wirklich zu Marcus gegangen, hast gesagt, hey, ich habe mit Fat Tony gesprochen, der hat gesagt, ich soll zu dir kommen.
Ja, nicht direkt, ne? Ich bin dann schon sehr beobachtend und gucke mir so ein bisschen so, die Hierarchie im Gefängnis ist schon immer auch sehr interessant zu beobachten. Aber irgendwann kommst du dann so ins Gespräch oder du siehst so, wer sitzt mit wem am Tisch, wie ist der Tagesablauf. Und dann irgendwann kommst du mal ins Gespräch und dann sagst du so, ey, ich soll dir übrigens schön groß von Fat Tony sagen.
Ich war tatsächlich auch mal in einem Gefängnis, also nicht, weil ich da Insassin war, sondern ich bin mal in einem Frauengefängnis gewesen in Deutschland und habe da auch ein YouTube-Video zu gedreht. Und ich fand es auch sehr, sehr, sehr interessant zu sehen, wie das alles aussieht, wie die ganzen Beziehungen zwischen den Leuten sind und was die Leute mir so erzählt haben. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das auf YouTube anschauen.
Den Link packe ich euch in die Shownotes.
Hast du mit denen auch über den Unfall geredet?
Wenn die gefragt haben, was passiert ist, habe ich jetzt nicht direkt immer rausgeplärt, was passiert. Ich habe gedacht, hier hat einen Unfall. Die meisten Leute haben gesagt, ja, hier Drogen oder Alkohol oder sonst was. Und am Anfang habe ich das sogar noch, sag ich mal, bejaht, weil die dann waren so, ah, okay, ja, passt.
Ach so, du hast gelogen?
Ich habe am Anfang gelogen, weil ich gesagt habe, ich will nicht, dass die Leute mich hier als Mörder oder sonst was abstempeln.
Ach so, weil die sonst vielleicht denken könnten, dass du es mit Absicht gemacht hättest.
Irgend sowas, ja.
Krass.
Und irgendwann bist du dann so ein bisschen sensibilisiert dafür und merkst, okay, das ist den Leuten eigentlich egal, was du gemacht hast.
Mhm.
Also, weil im Endeffekt sitzen wir jetzt alle im gleichen Boot und wollen hier raus.
Aber hast du denen erzählt, dass jemand gestorben ist?
Ja, am Anfang nicht den Leuten. Aber dann wurde ich ja auch transferiert und so, ne? Dann hatte ich ein neues Gefängnis, da war dann alles anders. Da war ich dann, glaube ich, schon meiner Lage bewusst. Manchen Leuten habe ich es einfach anders erzählt oder Details weggelassen. Und manchen Leuten habe ich es auch direkt erzählt. Und von manchen Leuten habe ich auch gehört, so, sag's lieber keinem Australier, was passiert ist, was du gemacht hast.
Ach wirklich?
Weil die könnten dann austicken, die könnten sauer sein, ja.
Hast du in der Zeit, gerade wenn du ne, mit Leuten auch umgeben bist, die vielleicht Mörder sind, die Drogendealer sind, die wirklich Menschen, sag ich mal, absichtlich auf dem Gewissen haben, hat das irgendwie deine Schuldgefühle verändert?
Es hat so ein bisschen relativiert, glaube ich schon. Aber am Anfang machst du dir wieder wenig Gedanken über dich selbst, sondern guckst einfach, dass du mit dem Strom schwimmst. Dass du einfach Kopf runter, Hauptsache irgendwie, man eckt nicht an. Hauptsache, man kommt irgendwie auch gut an, weil wenn du einfach keinen sozialen Kontakt hast, dann gehst du auch kaputt, ne, innerlich. Mhm. Und dann guckst du einfach, okay, wie kriege ich jetzt meine Tage rum? Und dann weißt du so, okay, 4 Monate, 122 Tage.
Hast du die Tage gezählt?
Ja, irgendwann habe ich damit angefangen, ja.
Wie ging es dir in dieser Zeit? Also ne, du hast viele Kontakte geknüpft, viel irgendwie gelernt, Menschen beobachtet, aber was ist in dir passiert?
Wenn du mal alleine bist, dann liegst du da und denkst du so, immer noch, wo bin ich? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier bin. nur wegen diesen 50 Sekunden, die ich, sag ich mal, nicht aufgepasst habe. Aber im Endeffekt hast du natürlich immer noch die Schuldgefühle und fragst dich, wie konnte das passieren, was ist passiert. Man realisiert nicht in dem Moment, dass man schon in einem Prozess ist, in einem gedanklichen oder in einem emotionalen Prozess, oder dass man eine gewisse Prozesse schon abgeschlossen hat. Das war ja an sich schon 7 Monate später. Und dann guckst du halt einfach so, okay, wie geht's weiter? Dann gehst du mal in die Kirche als Beispiel. Du kannst sonntags immer in die Kirche gehen. Und da ist dann wirklich so, keine Ahnung, jetzt nicht dieses typische Gott gibt mir Kraft, aber da redet man dann auch so normal drüber, über was ist passiert, warum ist man hier und was gibt dir Kraft zum Beispiel? So einfache Fragen, die eigentlich gar nicht so einfach sind. Aber da sitzen gestandene Männer vor dir, die dann halt irgendwie wegen bewaffnetem Raubüberfall drin sind. Und die sagen dann, ja, was gibt mir Kraft? Ja, der Gedanke an meine Familie. Und dann lernst du auch irgendwann so diesen Switch zu haben. Ich schaue nach vorne, ich fokussiere mich darauf, was mir wichtig ist und was mich erfreut im Leben.
Was hat dir denn Kraft gegeben in dem Moment?
Ich glaube, dass ich irgendwann wieder rauskam und ein normales Leben haben konnte. Ne? Dann Family, Freundin, Freunde, irgendwie Unternehmungen, die ich irgendwie im Kopf hatte, nach in die Berge fahren oder sonst was. Die normalen Sachen irgendwie auch theoretisch über meinen Alltag bestimmen können. Rausgehen, wann ich will. Keine Ahnung, mal essen, was ich will, weil du kriegst ja jeden Tag einfach was serviert in dem Sinne. Ein Bier trinken. Einfach machen, was ich will, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will.
Am anderen Ende der Welt, in Deutschland, machen sich Alex' Eltern währenddessen große Sorgen. Sie können nämlich keinen Kontakt zu ihrem Sohn aufnehmen. Einen Anruf aus dem australischen Gefängnis nach Deutschland zu organisieren, braucht Zeit. Erst nach etwa 1,5 Monaten können sie das erste Mal telefonieren, sagt Alex.
Wie war das für dich?
Ich war nicht mehr so kindlich, glaube ich. Hab einfach von meiner Zeit erzählt, aber hab also halt geweint vor Freude, ne? Kloß im Hals gehabt wieder und einfach gesprudelt und erzählt, weil ich glaube, das Einzige, was die Eltern wollen in so einem Moment, die wollen einfach nur hören, dass es ihrem Kind gut geht. Einfach vom Gefängnisalltag erzählt und was für Leute ich kennengelernt habe, was für Aktivitäten ich hier machen kann oder ob ich einfach nur still in der Zelle sitze den ganzen Tag. Und dann sind 10 Minuten sehr, sehr schnell vorbei.
Wir haben auch von deiner Mama noch ihre Sichtweise auf dieses Telefonat, wie es für sie war.
Also man hat das gefühlt, wie wichtig eben diese Telefonate waren und der Austausch. Und uns war es natürlich auch total wichtig, weil das ist ja die einzige Möglichkeit festzustellen, geht es ihm einigermaßen gut.
Ja, also genau so kann man es eigentlich beschreiben. Man schätzt dort wirklich so die Kleinigkeiten, dass man mal 10 Minuten telefonieren kann mit Vertrauten. Das ist immer so, hört sich immer so banal an, aber Zeit ist sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr kostbar.
Hattest du im Gefängnis die Möglichkeit, über all das, was passiert ist, zu reden, das aufzuarbeiten? Gab es da Betreuer in Therapie, irgendwie sowas?
Ich würde nicht sagen, dass es in dem Sinne Therapie war. Im Gefängnis war es dann eigentlich nur so, dass wir Eingliederungsprogramm hatten, wo mir auch gesagt wurde, hier, du gehörst da eigentlich nicht rein. Also es wurde mir einfach sehr oft gesagt, du gehörst hier nicht rein, du bist anders. Im Positiven wie dieses, du bist kein
Krimineller.
Genau, du bist kein Krimineller, sondern du hast einen Fehler gemacht. Boys Town hieß dieses Programm, wo dann halt Straftäter unter 25 wieder so ein bisschen auf die rechte Bahn gerückt werden sollen oder so ein bisschen integriert werden sollen oder ein bisschen sensibilisiert werden sollen. Und dann bin ich da halt hin mit 21 und die waren dann alle so zwischen 18 und 25. Der eine, keine Ahnung, keine Schneidezähne mehr und sein Vater und sein Opa waren auch im gleichen Block wie er. Andere Leute, also hast du einfach gesehen, die haben aufgegeben schon im Leben. Oder die haben schon zu sehr gelebt, dass das nochmal irgendwann was wird. Und dann einfach übers Leben geredet, ne? Über Schuld, über Gefühle, über Emotionen, wie es weitergeht, wo ich herkomme, was ich noch machen will.
Was hat das mit dir gemacht?
Es hat mir schon Kraft gegeben. Erstens, ich bin aus dem Block rausgekommen, weil wenn du da nur drin sitzt, dann bist du auch ein bisschen verrückt. Vor allem, wenn du dich dann auch auf die Personen freust, weil die dich nicht als Sträfling sehen, sondern als Mensch, der verletzt wurde, also mental sowie körperlich und der halt was aufzuarbeiten hat, so nach dem Motto.
Hast du es aufgearbeitet in dem Zeitraum?
Ich habe den Prozess auf jeden Fall angefangen, würde ich mit, ja, definitiv.
Wie, also, wie hast du das gemacht? Wie hast du das Ganze verarbeitet währenddessen?
Ja, nur am Anfang fängt man so ein bisschen an, okay, diese Ablenkung im Gefängnis ist dann vorbei, du hast dich so ein bisschen gesettelt und dann fängt so ein bisschen an, okay, warum ist das passiert? Wie konnte es passieren? Dann überlegst du, wie war der Weg seither? Was ist passiert? Wie habe ich mich dann und dann gefühlt? Ich habe es erst abgestritten, dann war ich sauer. Wo bin ich jetzt? Wo stehe ich jetzt mit meinen Emotionen? Kann ich drüber reden? Kann ich offen drüber reden? Ist es mir peinlich? Fühle ich mich immer noch schuldig? Dann haben die auch gesagt, hier, die haben dir ja in dem Sinne vergeben.
Kurz zur Erinnerung, bei dem Gerichtsprozess hat Alex mit dem Sohn der Verstorbenen gesprochen. Er hat sich nochmal persönlich entschuldigt und der Sohn hat ihm dann gesagt, dass er ihm vergibt.
die zeigen nicht mit dem Finger auf dich und sagen, du bist ein böser Mensch. Moralisch, sage ich mal gesehen, bist du dir selbst schuldig irgendwie oder bist du selbst ein böser Mensch. Und dann sagen die auch, ja, wir müssen, solange du offen drüber redest, solange du was hast, woran du dich, sag ich mal, oder worauf du dich freuen kannst, wird alles wieder gut und Fehler passieren. Das war immer so ein bisschen das Ding.
Alex arbeitet weiter daran, den Unfall zu verarbeiten, um wieder mit sich selbst ins Reine zu kommen.
Gab es irgendwann mal so einen Moment, wo es wirklich so richtig emotional war für dich?
Ja, der 28. November bin ich morgens schon aufgewacht und war schlecht drauf und war so, irgendwie Kloß im Hals, kein Bock zu reden. Dann kam ich raus, bin einfach nur ohne Frühstück so ein bisschen ab und, also hoch und runter gelaufen. Dann kann ich so von 9:30 bis 22:30 oder so nochmal in die Zelle gehen, dann Ding machen, Briefe schreiben, duschen, ja, was halt machen wir es, lesen. Und ich habe die Tür ein bisschen zu hart hinter mir zugehauen und habe eigentlich auch direkt angefangen zu heulen. Und dann haben die halt, erstens, weil die Tür ein bisschen zu hart zugehauen wurde, zweitens haben die schon gesehen, hier irgendwie ist da was. Und einmal stehen dann zwei Wärter vor dir in der Zelle, sagen, hier, willst du dir was antun, willst du reden? Und dann habe ich gesagt, nee, einfach nur. Gerade ist alles ein bisschen viel und ich weiß jetzt auch, ich bin schon auf dem Homestretch, ne? Nicht mal mehr einen Monat, dann bin ich hier weg. Und dann hat er auch gesagt, schreib einfach mal auf. Also schreib mal alles auf, was dir durch den Kopf geht. Da habe ich, glaube ich, wirklich neun Seiten einfach runtergeschrieben.
Krass.
Über den Tag hinüber kamen immer wieder die Jungs, die haben dann unten an der Tür hast du so einen Lüftungsschlitz, dann die knien sich so hin und sagen so, oi, wir sind da für dich, so nach Motto, wenn du irgendwas brauchst, wenn du reden willst, wir überstehen das alles gemeinsam. Und da denkst du dir auf einmal so, ey, ihr seid alles Leute, ich kenne euch ja gar nicht, ne? Aber irgendwie sind wir alle in derselben Situation und müssen da irgendwie auch durch.
Du hast auch niemand anderen in dem Moment, ne?
Null, also wirklich null. Du musst dich einfach auf die Leute
verlassen.
Und dann
ist es schön zu wissen, dass es da Leute gibt, ne?
Ja, ja.
Was hast du denn so aufgeschrieben?
Wie ich mich fühle, die ganzen Fragen gefühlt, kamen alle wieder hoch, die ich schon mal im Kopf hatte, die immer noch unbeantwortet waren, wo es mit mir hingeht, ob ich ein Mörder bin, ob ich ein Versager bin, warum bin ich im Knast, was macht das mit mir, wie konnte es passieren, was denken meine Freunde von mir, wird es Konsequenzen haben generell im Leben für mich, wie ist die Familie drauf, was mit denen, weiß ich ja nicht, ne? Du hast null Kontakt mit denen, weißt nicht, wie sehr du die beeinflusst hast auch.
Hast du auch über die verstorbene Frau aufgeschrieben?
Ja, alles, ne? So, wie hat die davor gelebt? Wie hätte die noch gern gelebt? Was hat die gemacht? Wo war die auf dem Weg hin eigentlich? So Kleinigkeiten auch. Aber es sind halt einfach viele Fragen, auf die du keine Antworten hast oder noch nicht hast, aber die irgendwie so rumschwirren und die dann irgendwann so ein bisschen raus müssen aber. Und ich glaube, sobald man bereit ist, alles rauszulassen, merkt man auch, okay, ich bin jetzt auf dem Weg der Besserung oder so ein bisschen. Ja, ich hab ein Gespür dafür, wie ich wieder aus der Situation rauskomme.
Ich finde, man merkt total, wie sehr Alex sich in den Monaten nach dem Unfall entwickelt hat. Anfangs wollte er stark sein, indem er alles alleine hinkriegt. Jetzt wirkt er wie jemand, der Emotionen zulassen und Hilfe annehmen kann. Und das finde ich persönlich die eigentliche Stärke. Übrigens, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch sehr gerne eine gute Bewertung da. Und wenn ihr mehr Stories von uns hören möchtet, dann abonniert unseren Kanal.
Würdest du sagen, das Gefängnis war eine gute Erfahrung oder eine schlechte Erfahrung?
Ja, für mich, glaube ich, war es eine gute Erfahrung, ja.
Ja? Ah, das finde ich spannend, weil du ja eigentlich mit den Gedanken dahin gegangen bist, so, was soll ich hier? Wieso würdest du sagen, es war eine gute Erfahrung?
Dass ich vieles im Leben nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen kann, mittlerweile, was jetzt Dankbarkeit, Wertschätzung, Kleinigkeiten angeht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir halt denke, oh, ich habe viel gelernt im Sinne meines Unfalls und meines Fehlers. Ich glaube, das macht ja nichts mit einem, ne? Weil man halt nichts gemacht hat extra in dem Sinne.
Hat es was mit deiner Schuld gemacht?
Oh, nee, nicht wirklich. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt 4 Monate gesessen, ich bin jetzt schuldfrei. Nee. Also das ist mir dann eigentlich egal, wenn ich jetzt, nee, gar nicht eigentlich.
4 Monate lang war Alex im Gefängnis. Am 24.12.2015, an Heiligabend, hat er seine Strafe abgesessen. Er wird entlassen.
Ja, du freust dich einfach nur noch. Wirklich, alles ist egal, Hauptsache. Und dann alle Inhaftierten oder alle Mithäftlingen, die sagen so, oh, Alex, ey, nur noch 27 Tage, nur noch 23 Tage und du bist einfach nur noch so, ne, machst du so jeden Tag deinen Kalender da den Strich weg. Ja, dann habe ich abends meine Tasche gepackt, ne, habe mich noch rasiert, so schick gemacht für die große weite Welt, habe meine Sachen gepackt, habe dann gepennt, auch relativ normal, aber halt irgendwie erleichtert gepennt. wachst morgens auf, weißt nicht, wann was passiert. Ganz normal gefrühstückt und bin dann einfach nur wieder im Hof spaziert. Und auf einmal ruft er dann, er hat immer Sturmgeschütz gerufen, weil er meinen Nachnamen nicht aussprechen konnte. Ne? Sturmgeschütz. Dann auf einmal wissen ja alle so, wer heute rauskommt. Und ich würde auch behaupten, dass ich da schon so einen Sonderstatus hatte, weil Deutsch, ich sitze nicht, weil ich eine Tat begangen habe, wie ich begehen wollte. Ich werde deportiert, ne? Die meisten Leute werden jetzt nicht deportiert und so.
Falls ihr euch jetzt wundert, warum Alex deportiert wird, während er im Gefängnis ist, läuft sein Working Holiday Visum aus. Deshalb wird er nicht einfach nur entlassen, sondern auch aus Australien ausgewiesen.
Dann drehen sich auf einmal alle um, die dir so nahe stehen und gucken dir so ein bisschen in die Augen. So Körperkontakt ist da jetzt eigentlich auch nicht so
also
erlaubt.
Also es gab jetzt keine Umarmung am Ende oder so?
Ich habe auch Umarmung bekommen, ne? Okay. Aber die meisten waren jetzt so mit High Five oder so mit einer Faust oder so. Aber im Endeffekt habe ich auch Umarmung bekommen, was eigentlich nicht erlaubt ist, weil Körperkontakt einfach verboten ist.
Krass.
Dann hatte Jason noch mir die Tür aufgemacht.
Jason ist übrigens einer der Wärter im Gefängnis.
Und hat irgendwas gesagt, so nach Motto, Kopf hoch, sowas in die Richtung. Einfach nur wieder so einen banalen Spruch. Dann habe ich noch gesagt, hier, danke, dass du mich hier behalten hast. Und da hast du wieder gemerkt, ne, Tränen kommen hoch und dann läufst du einfach, so ein Gefängnis ist schon groß, und läufst du wirklich so eine Viertelstunde, 20 Minuten immer durch diese Gänge. Immer wird die Tür so aufgebuzzert und du denkst dir so, das kann nicht wahr sein, ja.
Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich hier langlaufe.
Das letzte Mal, dass ich hier langlaufe, und alle, die an dir vorbeilaufen oder die dich durch diese Gänge laufen sehen, die wissen so, oh, der hat es geschafft, so nach dem Motto. Mhm.
Und dann warst du draußen.
Ja, noch nicht ganz, ne? Dann habe ich Paul und ich weiß gar nicht mehr, wie der andere hieß, kennengelernt. Das war dann bei einer Bodyguard. Und dann hat er gesagt, hier, das ist jetzt das letzte Mal, dass du Handschellen trägst, hoffentlich im Leben. Das müssen wir machen vom Gefängnis bis zum Flughafen. Wir wollen, dass es dir gut geht, dass du dich sicher fühlst, und dann bist du schon daheim.
Die zwei Bodyguards sollen sicherstellen, dass Alex auch wirklich in seinem Heimatland ankommt. Die Männer liefern ihn in Frankfurt ab. Von da aus fliegt er allein weiter nach München. Dort wird er schon erwartet.
Wir haben gewusst, dass er mit einer Maschine dann nochmal von Frankfurt nach München kommt.
Weil meine Eltern standen dann halt am Flughafen.
Und dann kam er raus am 25. Dezember im tiefsten Winter mit Flipflops, einer kurzen Hose, braun gebrannt, durchtrainiert, kein Gramm Fett.
Ja, und strahl halt einfach.
Wir haben ihn halt in die Arme geschlossen, haben uns unglaublich gefreut.
Und dann sind wir nach Österreich gefahren.
Mein Sohn hat eben diese anderthalb Stunden die ganze Zeit gesprochen, und er war so erlöst und so froh und hat das alles so wertgeschätzt, was jetzt wieder jetzt möglich ist. Dann hat er, glaube ich, so ein, zwei Tage wahnsinnig viel erzählt und war sehr, sehr kommunikativ. Und dann ist er, glaube ich, wieder so in ein Loch gefallen, weil er das einfach wieder nicht verkraften konnte, diese extreme Wechsel natürlich.
War das so für dich, dass du es dann irgendwie schwierig gefunden hast, wieder anzukommen?
Ja, dann kommst du auch ins gewohnte Umfeld. Ne? Alle Leute wissen auch wieder nicht, wie die mit dir umgehen sollen. Du hast auf einmal meinen Bruder, die Freunde von meinem Bruder, die Oma, meine Eltern, Onkel. Alles ist irgendwie so da und um dich flimmert alles drumherum. Aber du weißt nicht so ganz, spreche ich jetzt mit den Leuten drüber? An sich wollen die Leute ja schon wissen, was passiert ist, aber fragen auch nicht.
Mhm. Und du willst es von dir aus auch nicht erzählen?
Genau, und ich will die Leute nicht mit irgendwas Negativem belasten. Mhm. Und es stimmt, ja, da war ich wirklich dann einfach die ersten zwei, drei Tage sehr, sehr gut drauf. Hab mich natürlich gefreut, die Leute wiederzusehen. Hab dann diese Kleinigkeiten genießen dürfen, so einfach spazieren gehen, wann ich spazieren gehen will. Oder rausgehen, wann ich rausgehen will. Und man war es, glaube ich, schon so ein bisschen zu viel, zu laut. Weil im Gefängnis ist auch viel leise Zeit, ne? Zu laut, ich weiß nicht, vielleicht auch zu viel Konsum, ne? Trinken, essen und von links und rechts überall klackert's, mal wird rumgeschrien, dann läuft die Musik zu laut. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel in dem Moment, dass ich so ein bisschen in mich gekehrt war oder einfach ein bisschen zugemacht habe. Und es hat auch relativ lange gedauert, würde ich behaupten, dass ich mit den Leuten darüber gesprochen habe. Beziehungsweise die Leute haben sich nicht getraut und ich wollte es nicht von mir aus erzählen.
Ich finde es gut nachvollziehbar, dass man so eine Geschichte nicht direkt mit jedem teilen will. Manche Leute bei Alex zu Hause wissen aber eh schon, was passiert ist. Falls ihr euch übrigens schon die ganze Zeit fragt, ob das Ganze jetzt auch rechtliche Konsequenzen für ihn in Deutschland hat, nein, vorbestraft ist er hier nicht.
Mein Vater hat nämlich einen Freund von mir, einen Jugendfreund im Supermarkt getroffen und hat es ihm dann erzählt. Und so kam das dann, sag ich mal, raus, weil ansonsten wäre ich ja einfach in Australien gewesen. Und
warst du so auf deinen Vater, dass er es erzählt
hat? Am Anfang schon, ja. Da war ich schon so, oh, ich habe doch gesagt und ich wollte es doch nicht, weil mir war das peinlich, ne? Also es ist nicht nur Schuld, es ist, dir ist alles unangenehm, peinlich. Du weißt ja selbst noch nicht, wie du damit umgehen sollst. Du willst nicht, dass daheim sich die Leute den Mund zerreißen über dich. Ja, aber musst du dann auch mit umgehen. Und ich glaube, sobald du dann selbst Rede und Antwort stehen kannst und den Leuten sagen kannst, wie du dich gegeben hast, wie du dich gefühlt hast, wie es passiert ist, dann tut es ja auch ganz ja, gut. Oder du wirst ja selbst gerecht so ein bisschen.
Mhm. Was sind denn so Momente jetzt in deinem Alltag, wo die Gedanken daran wieder hochkommen?
Also im schönsten Fall des Alltags ist es natürlich so, dass ich mir denke, okay, ich kann was erleben, eine andere Person nicht. Das ist so ein bisschen der Moment, wo ich dann auch so ein bisschen innehalte und dann sage, mal kurz zurückziehen, einfach mal kurz so, okay, wo bin ich, wer bin ich, was bin ich dadurch geworden? Und dann geht es wieder weiter so nochmal. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt Denkprozesse durchlaufen muss, sondern es ist einfach nur so kurz, erinnere dich dran, was passiert ist und wo du herkommst, so nach Motto.
Natürlich ist Alex schuld am Tod dieser Frau. Und das macht er sich ja auch immer wieder bewusst. Aber irgendwie ist das ja auch was Schönes, dass das nicht die ganze Zeit bei ihm mitschwingt.
Wenn das der Fall wäre, dann würde ich dir sagen, okay, du musst das auf jeden Fall aufarbeiten, weil so lebt man ja dann auch nicht richtig. Ne? Wenn du das die ganze Zeit im Hinterkopf hast. Ich glaube, so Momente zu haben, wo du sagst, hey, jetzt werde ich daran erinnert gerade und jetzt kann ich diesen Moment dadurch vielleicht doppelt so sehr genießen, ne? Weil ich eine Zeit hatte, wo das nicht ging oder weil ich jemanden kenne, bei dem das nicht mehr geht. Und dadurch bin ich bewusster im Hier und Jetzt. Ist ja eigentlich auch was total Schönes. Würdest du sagen, das hat dich als Menschen verändert?
Ja, also ich bin, glaube ich, ein bisschen mehr auf meine Emotionen hingewiesen worden. Ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie bei allem schnell austickt oder irgendwie nervös wird oder sonst was, sondern ich weiß, es wird alles irgendwie gut, egal in welcher Situation man steckt, ne? Alles wird irgendwann. Manche Sachen brauchen halt einfach nur Zeit. Ich glaube, ich kann offener über mich sprechen mittlerweile. Damals war ich halt noch sehr jung, ne? Das sind jetzt 9 Jahre. Aber das ist halt immer ein Prozess oder man muss es am Anfang lernen. Je mehr du dich öffnest, je mehr du dich anderen Leuten hingibst, auch so nach Motto, desto mehr kann dir geholfen werden. Und je mehr man sich dessen bewusst ist, desto einfacher ist es, glaube ich, auch anzukommen so ein bisschen im Leben, beziehungsweise die Dinge zu verarbeiten, weil blöde Dinge werden passieren im Leben, ne?
Hast du Tipps für Leute, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder ne, in einer Situation, wo sie sich schuldig fühlen, wo sie irgendwas, ja, einen Fehler begangen haben, den man nicht mehr rückgängig machen kann, wie man damit umgeht?
Lasst die Emotionen zu und redet drüber. Seid von Anfang an offen. Seid euch der Schuld bewusst, der Konsequenzen bewusst. Aber schaut nach vorne, beziehungsweise gebt nicht auf. Bleibt euch selbst so ein bisschen treu und lasst euch helfen einfach. Ja, sei es jetzt von Fremden, sei es von Freunden und Familie, umso mehr natürlich noch. Aber steht zu eurem Fehler oder zu eurer, was auch immer passiert ist. Und versucht es nicht so ein bisschen unter den Tisch zu kehren, weil irgendwann läuft es fast so ein bisschen über. Je nachdem, was passiert ist und je nach Mensch, dauern die Dinge eine gewisse Zeit. Also auch geduldig bleiben ist, glaube ich, eine wichtige Sache im Leben. Man muss meistens nichts überstürzen und einfach Emotionen zulassen und geduldig bleiben und positiv bleiben.
Fühlst du dich denn noch schuldig heute?
Nicht schuldig. Das ist ein Teil von mir und den muss ich akzeptieren. Aber mach mir jetzt nicht Vorwürfe in dem Sinne jeden Tag. Es bringt nichts, jetzt irgendwie mit 2 weinenden Augen durchs Leben zu gehen, weil wem bringt das was? Das bringt auch ihr nichts. Das bringt der Family nichts von ihr. Ich weiß bis heute nicht mehr, wer es war, aber das sage ich den Leuten auch immer, dass irgendeine Person mir gesagt hat, wenn du auch noch aufgibst, dann sind 2 Menschen gestorben.
Oh, das ist eine gute
Und ich glaube, das
Aussage.
Ist aufs Leben gesehen eine sehr, sehr gute Aussage für mich auch, dass ich jetzt vielleicht sage, okay, ich lebe das Leben doppelt so gut, wie es nur könnte, was jetzt nicht egoistisch klingen sollte, aber die Aussage, die war schon, also die war sehr treffend, fand ich.
Ich fand es besonders spannend, fast 10 Jahre nach dem Unfall mit Alex über all das zu reden. Ich war ja damals fast zur selben Zeit in Australien und das hätte mir auch passieren können. Ich glaube, ich wäre damals ganz anders als Alex damit umgegangen. Ich wäre wahrscheinlich total verzweifelt gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich so eine Entwicklung wie er durchgemacht hätte. Er war ein 21-Jähriger, der stark sein wollte und keine Hilfe zugelassen hat. Und jetzt sagt er, ohne Hilfe schafft man so eine Situation nicht. Mit so einer großen Schuld zu leben, ist nicht einfach. Aber ich habe das Gefühl, dass Alex nach 10 Jahren einen sehr guten und gesunden Umgang damit gefunden hat. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel. Autoren in dieser Folge sind Sabrina Höbel und Amelie Hörger. Redaktion Diana Kulotzik und Patrick Abele. Produktion Matthias Sautier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Epizentrum. Stories mit Epilepsie.
Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia. Bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin. Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle 2 Wochen im Epizentrum.